Tyrion. Während er kurz vor dem Morgengrauen dort in der Kälte stand und sah, wie Chiggen sein Pferd schlachtete, dachte Tyrion Lannister an die Schuld, die er eines Tages bei den Starks einklagen würde. Dampf stieg aus dem Inneren des Kadavers auf, als der stämmige Söldner den Bauch mit seinem Messer öffnete. Er arbeitete mit flinken Händen, vergeudete keinen Schnitt. Die Arbeit musste schnell getan sein, bevor der Blutgestank die Schattenkatzen aus den Bergen lockte.
»Heute Abend muss keiner von uns hungern«, sagte Bronn.
Er war selbst fast nur noch ein Schatten, knochendürr und knochenhart, mit schwarzen Augen und schwarzem Haar und einem Stoppelbart.
»Ein paar von uns vielleicht doch«, erklärte Tyrion. »Ich esse nicht gern Pferdefleisch, besonders nicht von meinem Pferd.«
»Fleisch ist Fleisch«, sagte Bronn achselzuckend. »Die Dothraki mögen Pferd lieber als Rind oder Schwein.«
»Haltet ihr mich für einen Dothraki?«
fragte Tyrion mürrisch. Die Dothraki aßen Pferde, das stimmte. Außerdem überließen sie missgebildete Kinder den wilden Hunden, die ihren Kalasars folgten. Für die Sitten der Dothraki konnte er sich nicht eben begeistern. Chiggen schnitt einen schmalen Streifen blutigen Fleisches von dem Kadaver und hielt ihn prüfend in die Luft.
»Willst du kosten, Zwerg?« »Mein Bruder James hat mir die Stute zu meinem 23. Geburtstag geschenkt«,
erwiderte Tyrion mit ausdrucksloser Stimme.
»Dann danke ihm in unser aller Namen, falls du ihn je wieder siehst.«
Chiggen grinste, zeigte seine gelben Zähne und schluckte das rohe Fleisch mit zwei Bissen.
»Schmeckt reinrassig.«
»Besser noch, wenn man es mit Zwiebeln brät«, warf Bronn ein.
Wortlos hinkte Tyrion davon. Die Kälte saß ihm tief in den Knochen, und seine Beine waren so wund, dass er kaum laufen konnte. Vielleicht hatte seine tote Stute im Grunde Glück. Er hatte noch Stunden zu reiten, worauf es einige Mundvoll Essen und einen kurzen Schlaf auf hartem, kaltem Boden gäbe, und dann noch eine ebensolche Nacht und noch eine und noch eine, und allein die Götter wussten, wie es enden sollte.
»Verdammt soll sie sein«,
murmelte er, während er sich die Straße hinaufschleppte, um sich seinen Häschern anzuschließen, als ihm alles wieder einfiel.
»Verdammt soll sie sein, und alle Starks dazu.«
Die Erinnerung war schmerzlich. In einem Moment hatte er noch Abendbrot bestellt, und einen Augenblick später sah er sich einem ganzen Raum voll bewaffneter Männer gegenüber, wobei Jib nach seinem Schwert griff und die fette Wirtin kreischte.
»Keine Schwerter, nicht hier, bitte dem Lords!«
Eilig riss Tyrion Jigs Arm herunter, bevor sie beide seinetwegen in Stücke gehackt wurden.
»Wo sind deine Manieren, Jig? Unsere gute Wirtin sagte, keine Schwerter, tu, worum sie dich bittet.«
Er zwang sich zu lächeln, doch musste es so übertrieben gewirkt haben, wie es sich anfühlte.
»Ihr macht einen Fehler, Lady Stark. Mit dem Mordversuch an eurem Sohn hatte ich nichts zu tun bei meiner Ehre.«
»Die Ehre eines Lannisters«, war alles, was sie sagte. Sie hielt ihre Hände hoch, damit alle im Raum sie sehen konnten.
»Sein Dolch hat diese Narben hinterlassen, das Messer, das er gesandt hat, damit es meinem Sohn die Kehle durchschneidet.«
Tyrion spürte den Zaum um sich herum, dicht und rauchig, gefüttert von den tiefen Schnitten in den Händen dieser Stark.
»Tötet ihn«,
zischte eine betrunkene Hure von weiter hinten, und andere Stimmen nahmen die Forderung auf, schneller, als er es für möglich gehalten hätte, allesamt Fremde, deren Gerede eben eigentlich noch wohlgesonnen war, und schon wollten sie Blut sehen, wie Hunde auf der Jagd. Tyrion sprach mit lauter Stimme, versuchte das Beben seiner Stimme zu unterdrücken.
»Wenn Lady Stark glaubt, ich hätte mich eines Verbrechens zu verantworten, werde ich mit ihr gehen und Rede und Antwort stehen.«
Es war die einzige Möglichkeit. Ein Versuch, sich den Weg aus dieser Sache freizuhauen, war eine sichere Einladung in ein frühes Grab. Ein gutes Dutzend Krieger hatten auf die Bitte der Stark um Hilfe reagiert. Die Männer von Harrenhal, die drei Brackens, ein paar unangenehme Söldner, die aussahen, als wollten sie ihn töten, sobald er auch nur ausspuckte, und einige einfältige Landarbeiter, die zweifelsohne keine Ahnung hatten, worauf sie sich einließen.
Was hatte Tyrion Lannister dagegen aufzubieten? Einen Dolch in seinem Gürtel und zwei Mann. Jück schwang sein Schwert ganz ordentlich, doch Morrigh zählte kaum. Er war teils Stallbursche, teils Koch, teils Kammerdiener und keineswegs Soldat. Was Joren anging, wie auch immer seine Empfindungen sein mochten, so hatten die schwarzen Brüder den Eid abgelegt, sich an keinem Streit im Reiche zu beteiligen. Joren würde gar nichts tun. Und tatsächlich trat der schwarze Bruder schweigend beiseite, als der alte Ritter an Catelyn Starks Seite sagte: »Nehmt ihre Waffen!« Und der Söldner Bronn trat vor, um das Schwert aus Jücks Händen zu winden und sie alle um ihre Dolche zu erleichtern. »Gut«, sagte der alte Mann, als die Spannung im Schankraum spürbar nachließ. »Ausgezeichnet!« Tyrion erkannte die raue Stimme, Winterfells Waffenmeister mit rasiertem Backenbart. Rotgefärbte Spucke flog aus dem Mund der dicken Wirtin, als sie Catelyn Stark anflehte:
»Tötet ihn nicht hier drinnen!«
»Tötet ihn nirgendwo!« drängte Tyrion.
»Bringt ihn an einen anderen Ort, kein Blut hier drinnen, Milady, ich will hier keinen Streit von hohen Herren!«
»Wir bringen ihn nach Winterfell zurück«, sagte sie, und Tyrion dachte: »Nun, vielleicht...« Inzwischen hatte er einen Augenblick Zeit gehabt, einen Blick in die Runde zu werfen und sich einen besseren Überblick über die Lage zu verschaffen. Er war nicht gänzlich unglücklich über das, was er sah. Oh, dieses Stark war schlau gewesen, daran konnte kein Zweifel bestehen. Die Männer zu zwingen, öffentlich den Eid zu bestätigen, welchen die Lords, denen sie dienten, ihrem Vater geleistet hatten, und sie um Beistand zu ersuchen. Und sie war eine Frau, ja, das war hübsch. Doch war ihr Erfolg damit nicht so vollkommen, wie es ihr vielleicht lieb gewesen wäre. Etwa 50 Gäste waren seiner groben Schätzung nach im Schankraum. Catelyn Starks Bitte hatte kaum ein Dutzend aufgebracht. Die anderen sahen verwirrt aus oder ängstlich oder verdrossen. Nur zwei der Frys hatten sich gerührt, wie Tyrion aufgefallen war, und die hatten sich schnell wieder gesetzt, als ihr Hauptmann sich nicht rührte. Er hätte gelächelt, wenn ihm nicht der Mut dazu gefehlt hätte.
»Dann also Winterfell«, sagte er stattdessen.
Es war ein langer Ritt, wie er bereits wusste, nachdem er gerade erst von dort gekommen war. So manches konnte auf dem Weg geschehen.
»Mein Vater wird sich fragen, was aus mir geworden ist«,
fügte er hinzu und fing den Blick des Ritters auf, der angeboten hatte, sein Zimmer zu räumen.
»Er wird jedem eine erkleckliche Belohnung zahlen, der ihm berichtet, was heute hier geschehen ist.«
Natürlich würde Lord Tywin nichts dergleichen tun, doch Tyrion wollte es dann wieder gut machen, sobald er frei wäre. Ser Roderick warf einen Blick auf seine Herren, besorgt, wie es der Lage angemessen war. »Seine Männer kommen mit«, erklärte der alte Ritter. »Und wir danken euch allen, wenn ihr Schweigen über das bewahrt, was ihr hier gesehen habt.« Tyrion konnte sein Lachen gerade noch herunterschlucken.
»Schweigen? Der alte Narr!
Wenn er nicht das ganze Wirtshaus mitnahm, würde sich die Nachricht im selben Moment ausbreiten, in dem sie fort waren. Wie ein Pfeil würde der freie Ritter mit der Goldmünze in der Tasche nach Casterly Rock fliegen, wenn nicht er, dann ein anderer. Joren würde die Geschichte gen Süden tragen. Der einfältige Sänger würde ein Lied daraus machen. Die Frys würden es ihrem Herrn melden, und allein die Götter wussten, was er tun würde. Lord Walder Frey mochte eidlich an River Run gebunden sein, doch war er ein vorsichtiger Mann, der schon lange lebte, indem er stets dafür sorgte, dass er auf der Siegerseite stand. Zumindest würde er seine Vögel gen Süden nach King's Landing schicken, doch vielleicht wagte er auch weit mehr. Catelyn Stark verschenkte keine Zeit.
»Wir müssen sofort aufbrechen. Wir werden frische Pferde brauchen und Proviant für unterwegs. Ihr Männer seid versichert, dass euch der ewige Dank des Hauses Stark gewiss ist. Sollte sich einer von euch dazu entschließen, uns bei der Bewachung unserer Gefangenen zu helfen und sie sicher nach Winterfell zu bringen, so verspreche ich ihm eine ordentliche Belohnung.«
Mehr war nicht nötig. Die Narren stürmten vor. Tyrion sah sich ihre Gesichter an. Ganz sicher sollten sie ihren Lohn bekommen, das schwor er sich, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie sie es sich vorstellten. Doch selbst noch, als man ihn nach draußen schaffte,
die Pferde im Regen sattelte und seine Hände mit einem Stück Seil fesselte, verspürte Tyrion Lannister eigentlich noch keine Furcht. Sie würden ihn niemals bis nach Winterfell bringen, darauf wollte er wetten. Nach einem Tag schon wären ihnen Reiter auf den Fersen, Vögel würden sich in die Lüfte schwingen, und sicher würde sich einer der Flusslords bei seinem Vater lieb Kind machen wollen und zu Hilfe eilen. Tyrion gratulierte sich eben zu seiner Scharfsinnigkeit, als ihm jemand eine Kapuze über die Augen zog und ihn in einen Sattel hob. Im scharfen Galopp ging es durch den Regen, und es dauerte nicht lange, bis Tyrion Krämpfe in den Oberschenkeln bekam und sein Hinterteil vor Schmerzen brannte. Selbst nachdem sie das Wirtshaus weit hinter sich gelassen hatten und Catelyn Stark einen raschen Trab angeschlagen hatte, war es eine elende, unbequeme Reise über unebene Erde, was durch seine Blindheit noch verschlimmert wurde. Jedes Schwanken, jede Biegung drohte ihn vom Pferd zu werfen. Die Kapuze dämpfte die Geräusche, so dass er nicht verstehen konnte, was man um ihn herum sprach, und der Regen durchweichte den Stoff, der an seinem Gesicht klebte, bis selbst das Atmen zum Kampf wurde. Das Seil scheuerte seine Handgelenke wund und schien im Verlauf der Nacht immer enger zu werden. »Gerade will ich mich mit gebratenem Geflügel an ein warmes Feuer setzen, da muß dieser jämmerliche Sänger den Mund aufmachen«, dachte er traurig. Der jämmerliche Sänger war mit ihm gekommen. »Daraus lässt sich ein großartiges Lied machen, und ich werde es sein, der es tut«, hatte er Catelyn Stark erklärt, als er seine Absicht verkündete, mit ihm zu reiten, um zu sehen, wie das glorreiche Abenteuer ausginge. Tyrion fragte sich, ob der Junge das Abenteuer noch immer so glorreich fände, wenn die Reiter der Lannisters sie erst eingeholt hatten. Schließlich nahm der Regen ein Ende, und das Licht des frühen Morgens sickerte durch den nassen Stoff über seinen Augen, als Catelyn Stark den Befehl zum Absteigen gab. Grobe Hände zogen ihn von seinem Pferd, befreiten seine Handgelenke und rissen ihm die Kapuze vom Kopf. Als er die schmale, steinige Straße sah, das Vorgebirge, das hoch und wild um sie aufragte, und die zerklüfteten, schneebedeckten Gipfel am fernen Horizont, verließ ihn alle Hoffnung noch im selben Augenblick. »Das ist die Bergstraße«, stöhnte er und sah Lady Stark vorwurfsvoll an. »Die östliche Straße. Ihr sagtet, ihr wolltet nach Winterfell.« Catelyn Stark schenkte ihm den Anflug eines Lächelns. »Oft und laut«, gab sie ihm recht. »Zweifellos werden eure Freunde dorthin reiten, wenn sie uns verfolgen. Ich wünsche ihnen eine gute Reise.« Noch lange, lange Tage danach erfüllte ihn die Erinnerung mit bitterem Zorn. Sein Leben lang hatte sich Tyrion seiner Gerissenheit gerühmt, der einzigen Gabe, welche die Götter ihm gegeben hatten, und doch hatte diese siebenmal verdammte Wölfin Catelyn Stark ihn in jeder Hinsicht übertölpelt. Diese Erkenntnis war ihm ein größeres Ärgernis als der bloße Umstand seiner Entführung. Sie machten nur so lange Halt, wie es nötig war, die Pferde zu füttern und zu tränken, und schon waren sie wieder unterwegs. Diesmal ersparte man Tyrion die Kapuze. Nach der zweiten Nacht fesselten sie auch seine Hände nicht mehr, und als sie das Hochland erreicht hatten, machten sie sich kaum noch die Mühe, ihn überhaupt zu bewachen. Es schien, als fürchteten sie seine Flucht nicht. Und wieso sollten sie auch? Hier oben war das Land rau und wild, und die kleine Bergstraße war kaum mehr als ein steiniger Pfad. Falls er fortliefe, wie weit konnte er kommen, allein und ohne Proviant? Den Schattenkatzen wäre er ein Leckerbissen, und die Stämme, die in den Bergfestungen wohnten, waren Räuber und Mörder, die sich nur dem Gesetz des Schwertes unterwarfen. Und dennoch trieb dieses Stark sie gnadenlos an. Er wusste, welches Ziel sie hatte. Es war im selben Augenblick klar geworden, als man ihm die Kapuze vom Kopf zog. Diese Berge waren das Reich des Hauses Arryn, und die Witwe der verstorbenen rechten Hand war eine Tully, Catelyn Starks Schwester, und keine Freundin der Lannisters. Tyrion hatte die Lady Lysa während ihrer Jahre in King's Landing flüchtig kennengelernt und sah der Erneuerung dieser Bekanntschaft nicht eben freudig entgegen. Seine Häscher drängten sich um einen Bach, ein kurzes Stück die Straße hinauf. Die Pferde hatten ihren Durst mit eisigkaltem Wasser gelöscht und kauten an braunen Grasbüscheln herum, die aus Felsspalten wuchsen. Jück und Morek kauerten beieinander kläglich und trübsinnig. Mohor ragte über ihnen auf, stützte sich auf seinen Speer und trug eine runde Eisenhaube, mit der er aussah, als hätte er eine Schüssel auf dem Kopf. Nicht weit davon saß Marillion, der Sänger, ölte seine Holzharfe und klagte darüber, was die Feuchtigkeit seinen Saiten antat.
»Wir bräuchten eine Rast«, sagte der unbedeutende Ritter Sir Willis Ward geradezu Catelyn Stark, als Tyrion sich ihnen näherte. Er war einer von Lady Wents Mannen, halsstarrig und unerschütterlich, und der Erste, der sich im Wirtshaus erhoben hatte, um Catelyn Stark beizustehen.
»Sir Willis spricht Wahres aus, Milady«, sagte Sir Roderick. »Das ist schon das dritte Pferd, das wir verloren haben.«
»Wir werden mehr als nur Pferde verlieren, wenn uns die Lannisters einholen«, erinnerte sie ihn.
Ihr Gesicht war vom scharfen Wind gerötet und ausgezehrt, doch hatte es nichts von seiner Entschlossenheit eingebüßt.
»Die Chancen dafür stehen schlecht«, warf Tyrion ein.
»Die Lady hat dich nicht nach deiner Meinung gefragt«,
fuhr Coliket ihn an, ein großer, dicker Esel mit kurzgeschorenem Haar und einem Schweinsgesicht. Er gehörte zu den Brackens und stand im Dienste von Lord Jonas. Tyrion hatte sich besondere Mühe gegeben, sich alle Namen einzuprägen, damit er ihn später für ihre zartfühlende Behandlung danken konnte. Ein Lannister beglich stets seine Rechnungen. Das würde Coliket eines Tages erfahren, wie auch seine Freunde Larys und Mohor und der gute Sir Willis und die Söldner Bronn und Schicken. Eine besonders harsche Lektion plante er für Marillion, jenen mit der Holzharfe und dem lieblichen Tenor, der sich so mannhaft mühte, Gnomen auf Hohn und Flötentonen zu reimen, damit er ein Lied über seine Entrüstung schreiben konnte.
»Lasst ihn sprechen«, befahl Lady Stark.
Tyrion Lannister setzte sich auf einen Stein.
»Mittlerweile dürften unsere Verfolger über den Neck jagen und eurer Lüge über die King's Road nachhetzen, vorausgesetzt, es gibt Verfolger, was keineswegs sicher ist. Oh, zweifellos hat die Nachricht meinen Vater erreicht, doch liebt mein Vater mich nicht über alle Maßen, und ich bin mir nicht sicher, ob er sich überhaupt rühren wird.«
Es war nur eine halbe Lüge. Lord Tywin Lannister kümmerte sich keinen Deut um seinen verkrüppelten Sohn, doch ließ er keine Kränkung der Ehre seiner Familie zu.
»Dies ist ein grausames Land, Lady Stark. Beistand werdet ihr erst finden, wenn ihr das grüne Tal erreicht, und jedes Pferd, das ihr verliert, erschwert die Last der anderen umso mehr. Schlimmer noch, ihr geht das Risiko ein, mich zu verlieren. Ich bin klein und nicht stark, und wenn ich sterbe, welchen Sinn ergibt das alles dann?«
Das war absolut keine Lüge. Tyrion wusste nicht, wie lange er diese Geschwindigkeit noch durchhalten konnte.
»Man könnte sagen, dass euer Tod der Sinn ist, Lannister«,
erwiderte Catelyn Stark.
»Ich glaube nicht«, sagte Tyrion. »Wenn ihr meinen Tod wünschtet, hättet ihr nur ein Wort sagen müssen, und einer eurer standhaften Freunde hier hätte mir gern sein rotes Lächeln gewidmet.«
Er sah Coliket an, doch war der Mann zu schwer von Begriff, um den Spott zu verstehen.
»Die Starks ermorden Männer nicht in ihren Betten.«
»Ebenso wenig wie ich«, sagte er. »Ich sage es euch noch einmal, ich hatte mit dem Mordversuch an eurem Sohn nichts zu tun.«
»Der Attentäter war mit eurem Dolch bewaffnet.«
Tyrion fühlte, wie Hitze in ihm aufstieg.
»Es war nicht mein Dolch«, beharrte er. »Wie oft muss ich es noch beschwören, Lady Stark, was immer ihr von mir halten mögt, ich bin kein dummer Mensch. Nur ein Narr würde einem gemeinen Wegelagerer seinen eigenen Dolch geben.«
Einen Moment nur glaubte er, den Anflug eines Zweifels in ihren Augen zu erkennen. Doch was sie sagte war:
»Warum sollte Petter mich belügen?« »Warum scheißt ein Bär in die Wälder?« rief er. »Weil es eine Art ist. Das Lügen fällt einem Mann wie Littlefinger so leicht wie das Atmen. Ihr solltet es doch wissen, ihr vor allen anderen.«
Sie trat einen Schritt auf ihn zu mit angespannter Miene.
»Und was soll das heißen, Lannister?«
Tyrion neigte seinen Kopf.
»Nun, jedermann bei Hofe hat ihm prahlen gehört, er hätte euch entjungfert, Milady.«
»Das ist eine Lüge«,
entfuhr es Catelyn Stark.
»Oh, böser kleiner Gnom«, sagte Marillion erschrocken.
Kohleket zog seinen Dolch, ein tückisches Stück schwarzen Eisens.
»Auf euer Wort, Milady, werfe ich euch seine lügnerische Zunge zu Füßen.«
Seine Schweinsaugen wurden aus Vorfreude ganz feucht. Catelyn Stark starrte Tyrion mit einer Kälte im Gesicht an, wie er sie nie zuvor gesehen hatte.
»Pette Baelish hat mich einmal geliebt. Er war noch ein kleiner Junge. Seine Leidenschaft war für uns alle eine Tragödie, doch war sie wirklich und rein und nichts, worüber man spotten sollte. Er wollte meine Hand. Das ist die ganze Wahrheit. Ihr seid wahrlich ein böser Mann, Lannister. Und ihr seid wahrlich eine Närrin, Lady Stark. Littlefinger hat nie jemand anderen als Littlefinger geliebt, und ich versichere euch, dass er nicht mit eurer Hand prahlt, sondern mit euren prallen Brüsten und dem süßen Mund und der Hitze zwischen euren Beinen.«
Kohleket fasste ihm ins Haar, riss seinen Kopf mit hartem Ruck nach hinten und legte seine Kehle frei. Tyrion spürte den kalten Kuss von Stahl unter seinem Kinn.
»Soll ich ihn bluten lassen, Milady?«
»Töte mich, und die Wahrheit stirbt mit mir«,
keuchte Tyrion.
»Lass ihn reden«,
befahl Catelyn Stark. Widerstrebend ließ Kohleket Tyrions Haar los. Tyrion holte tief Luft.
»Was hat Littlefinger euch erzählt, wie ich zu seinem Dolch gekommen bin? Das beantwortet mir.«
»Ihr habt ihn bei einer Wette gewonnen, während des Turniers, an Prinz Joffreys Namenstag.«
»Als mein Bruder James vom Ritter der Blumen aus dem Sattel geworfen wurde, das war seine Geschichte, nicht?«
»Das war sie«, bestätigte sie. Ihre Stirn legte sich in Falten.
»Reiter!«
Der Schrei kam vom windgeformten Kamm hoch über ihn. Sir Roderick hatte Larys die Felswand hinaufklettern lassen, damit er die Straße im Auge behielt, während sie rasteten. Eine lange Sekunde etwa rührte sich niemand. Catelyn Stark reagierte als Erste.
»Sir Roderick, Sir Willis zu Pferd«, rief sie. »Schaff die anderen Tiere hinter uns. Mohor, bewache die Gefangenen.«
»Bewaffnet uns!«
Tyrion sprang auf und packte sie beim Arm.
»Ihr werdet jedes Schwert brauchen!«
Sie wusste, dass er recht hatte. Tyrion konnte es sehen. Die Bergstämme kümmerten sich nur wenig um Feindseligkeiten zwischen den großen Familien. Sie würden Starks und Lannisters mit gleicher Inbrunst niedermetzeln, ganz wie sie sich gegenseitig schlachteten. Catelyn selbst mochten sie schonen. Sie war noch jung genug, um Söhne zu gebären. Dennoch zögerte sie.
»Ich höre sie«, rief Sir Roderick.
Tyrion wandte seinen Kopf, um zu lauschen, und da war es. Hufgetrappel. Ein Dutzend Pferde oder mehr kamen näher. Plötzlich waren alle in Bewegung, griffen nach ihren Waffen, rannten zu ihren Pferden. Kieselsteine regneten um sie herum, als Larys springend und rutschend vom Kamm herunterkam. Atemlos landete er vor Catelyn Stark, ein linkisch wirkender Mann mit wilden Büscheln von rostfarbenem Haar, das unter einer kegelförmigen Stahlhaube hervorlugte.
20 Mann, vielleicht 25, sagte er keuchend. »Milk Snakes oder Moon Brothers, würde ich vermuten. Sie müssen Späher draußen haben, Milady. Versteckte Wachen, Sie wissen, dass wir hier sind.«
Sir Roderick Castle war bereits zu Pferd, ein Langschwert in der Hand. Mohor kauerte hinter einem Felsen, beide Hände an seinem Speer mit Eisenspitze, einen Dolch zwischen den Zähnen.
»Du, Sänger«, rief Sir Willis Wode, »hilf mir mit diesem Brustharnisch.«
Wie erstarrt saß Marillion da, klammerte sich an seine Harfe, sein Gesicht so blass wie Milch. Doch Tyrions Mann Morek sprang eilig auf und half dem Ritter mit dessen Rüstung. Tyrion hielt Catelyn Stark noch immer fest.
»Ihr habt keine Wahl«, erklärte er ihr. »Drei von uns und ein vierter Mann vergeudet, der uns bewachen muss. Vier Mann können hier oben über Leben und Tod entscheiden.«
»Gebt mir euer Wort, dass ihr eure Schwerter niederlegt, sobald der Kampf vorüber ist.«
»Mein Wort?«
Schon wurde das Hufgetrappel lauter. Tyrion grinste schief.
»Oh, das sagt ihr, Milady, auf meine Ehre als ein Lannister.«
Einen Moment lang dachte er, sie würde ihn anspucken. Doch stattdessen rief sie,
»Bewaffnet sie!«
Und schon machte sie sich davon. Sir Roderick warf Jück sein Schwert und Messer zu und fuhr herum, um sich dem Feind zu stellen. Morrick bekam Bogen und Köcher und kniete neben der Straße. Mit dem Bogen war er besser als mit dem Schwert. Und Bronn ritt heran und bot Tyrion eine Doppelaxt an.
»Ich habe noch nie mit einer Axt gekämpft!«
Die Waffe fühlte sich in seinen Händen unhandlich und fremd an. Sie hatte einen kurzen Stiel, einen schweren Kopf, einen bösen Stachel am Ende.
»Tut, als würdet ihr Holz hacken«, erklärte ihm Bronn, während er sein Langschwert aus der Scheide auf seinem Rücken zog.
Er spuckte aus und trabte davon, um sich neben Chiggen und Sir Roderick aufzubauen. Sir Willis stieg auf, um sich ihnen anzuschließen, fingerte an seinem Helm herum, einem metallenen Topf mit schmalen Schlitzen für die Augen und einem langen, schwarzen, seidenen Federbusch.
»Holz blutet nicht«, sagte Tyrion,
an niemand im Besonderen gerichtet. Ohne Rüstung fühlte er sich nackt. Er sah sich nach einem Felsen um und lief dorthin, wo sich Marillion versteckte.
»Rutsch ein Stück zur Seite!«
»Geh weg!« schrie der Junge ihn an. »Ich bin Sänger. Ich will mit diesem Kampf nichts zu schaffen haben.«
»Was? Hast du deinen Geschmack am Abenteuer schon verloren?«
Tyrion trat nach dem Jüngling, bis dieser Platz machte, und das keinen Augenblick zu früh. Einen Herzschlag später fielen die Reiter über sie her. Es gab keine Herolde, keine Banner, weder Hörner noch Trommeln, nur das Singen der Sehnen, als Morrek und Laris losließen, und plötzlich donnerten die Stammesbrüder aus dem Morgengrauen hervor, schlanke, dunkle Männer in Leder und ungleichen Rüstungen, die Gesichter hinter vergitterten Halbhelmen verborgen. Die behandschuhten Hände hielten die verschiedensten Waffen, Langschwerter und Lanzen und geschliffene Sicheln, dornbesetzte Keulen und Dolche und schwere Holzhämmer. An ihrer Spitze ritt ein großer Mann in einem gestreiften Umhang aus Schattenfell mit einem beidhändigen Großschwert bewaffnet. Sir Roderick rief »Winterfell« und ritt ihnen entgegen, mit Bronn und Chiggen an seiner Seite, die irgendeinen wortlosen Schlachtruf von sich gaben. Sir Willis Wode folgte ihnen, schwang einen mit Eisenspitzen besetzten Morgenstern über seinem Kopf.
»Harrenhall! Harrenhall!« rief er.
Tyrion verspürte den plötzlichen Drang, aufzuspringen, seine Axt zu schwingen und zu brüllen.
»Casterly Rock!«
Doch der Irrsinn verflog schnell, und er duckte sich noch tiefer. Er hörte die Schreie ängstlicher Pferde und das Krachen von Metall auf Metall. Chiggens Schwert harkte durch das nackte Gesicht eines Reiters im Kettenhemd, und Bronn flügte durch die Stammesbrüder wie ein Wirbelwind, schlug links und rechts von sich die Feinde nieder. Sir Roderick hämmerte auf den großen Mann im Schattenfellumhang ein, und ihre Pferde umtanzten einander, während sie einen Hieb nach dem anderen tauschten. Jück sprang auf ein Pferd und galoppierte ohne Sattel in den Kampf. Tyrion sah, dass ein Pfeil aus dem Hals des Mannes mit dem Umhang aus Schattenfell ragte. Als der den Mund aufmachte, um zu schreien, kam nur Blut heraus. Als er dann fiel, rang Sir Roderick schon mit einem anderen. Plötzlich schrie Marillion auf, schützte seinen Kopf mit der Harfe, als ein Pferd über ihren Felsen sprang. Tyrion kam auf die Beine, als der Reiter wendete, um sie anzugreifen, wobei er einen dornbesetzten Hammer in der Hand wog. Tyrion schwang seine Axt mit beiden Händen. Die Klinge traf das Pferd mit fleischigem Geräusch in den Hals, nach oben abgewinkelt, und fast glitt sie Tyrion aus der Hand, als das Pferd schrie und zusammenbrach. Er schaffte es, die Axt freizubekommen und unbeholfen aus dem Weg zu taumeln. Marillion hatte weniger Glück. Pferd und Reiter gingen gemeinsam über dem Sänger zu Boden. Tyrion sprang wieder heran, während das Bein des Räubers noch unter dem Pferd eingeklemmt war, und schlug dem Mann die Axt in den Hals kurz oberhalb der Schulterblätter. Als er darum rang, die Axt zu befreien, hörte er Marillion unter den beiden Leichen stöhnen.
»Hilf mir doch jemand!« ächzte der Sänger. »Bei allen Göttern, ich blute!«
»Ich glaube, es ist Pferdeblut«, widersprach Tyrion.
Die Hand des Sängers kam unter dem toten Tier hervor, krabbelte wie eine fünfbeinige Spinne durch den Dreck. Tyrion stellte seinen Absatz auf die tastenden Finger und spürte zufrieden deren Knirschen.
»Schließ die Augen und stell dich tot«,
riet er dem Sänger, bevor er die Axt nahm und sich abwandte.
Danach kam eines zum anderen. Die Morgendämmerung war voll Gebrüll und Geschrei und dem Gestank von Blut, und die Welt versank im Chaos. Pfeile pfiffen an seinem Ohr vorbei und prallten von den Steinen ab. Er sah, wie Bronn vom Pferd stieg und mit dem Schwert in der Hand kämpfte. Tyrion hielt sich am Rand der Schlacht, schlich von Fels zu Fels und schoss aus dem Schatten hervor, um auf die Beine vorüberdonnernder Pferde einzuhauen. Er fand einen verwundeten Banditen, half ihm sterben und bediente sich bei dessen Halbhelm. Dieser saß zu eng, doch war Tyrion froh um jede Art von Schutz. Jück wurde von hinten niedergemacht, als er einen Mann vor sich aufschlitzte, und später stolperte Tyrion über Kohleketts Leiche. Das Schweinsgesicht war mit einer Keule eingeschlagen worden. Tyrion erkannte den Dolch, als er ihn den Fingern des toten Mannes entwand. Eben schob er ihn in seinen Gürtel, als er eine Frau schreien hörte. Catelyn saß an der steinernen Wand des Berges in der Falle, umgeben von drei Männern, einer noch zu Pferd, die beiden anderen zu Fuß. Sie hielt ein Messer unbeholfen in ihren zerschnittenen Händen und stand mit dem Rücken an der Wand, und sie war von drei Seiten umzingelt. »Sollen sie sich die Hexe holen«, dachte Tyrion, »und sie bei sich willkommen heißen?« Doch irgendwie griff er trotzdem ein. Den ersten Mann traf er von hinten ins Knie, bevor sie überhaupt merkten, dass er da war, und das schwere Eisen der Axt spaltete Fleisch und Knochen wie morsches Holz. »Holz, das blutet«, dachte Tyrion geistlos, als sich der zweite Mann über ihn hermachte. Tyrion duckte sich unter dessen Schwert hindurch, schwang die Axt, der Mann taumelte rückwärts, und Catelyn Stark trat von hinten an ihn heran und schnitt ihm die Kehle auf. Dem Reiter fiel ein, dass er andernorts dringend gebraucht wurde. Er galoppierte urplötzlich davon. Tyrion sah sich um. Der Feind war bezwungen oder geflohen. Irgendwie hatten die Kämpfer aufgehört, als er gerade nicht hinsah. Verendende Pferde und verwundete Männer lagen überall, schrien und stöhnten. Zu seinem unendlichen Erstaunen war er nicht einer von ihnen. Er entspannte seine Finger und ließ die Axt mit dumpfem Schlag zu Boden fallen. Seine Hände waren ganz klebrig vom Blut. Er hätte schwören können, dass er einen halben Tag lang gekämpft hatte, die Sonne hingegen schien sich kaum bewegt zu haben. »Deine erste Schlacht?« fragte Bronn später, während er sich über Jyks Leiche beugte und ihr die Stiefel auszog. Es waren gute Stiefel, wie es sich für einen von Lord Tywins Männern gehörte. Schweres Leder, weich und eingefettet, weit besser als das, was Bronn trug. Tyrion nickte.
»Mein Vater wird wirklich stolz auf mich sein«, sagte er.
Die Krämpfe in seinen Beinen waren so heftig, dass er kaum stehen konnte. Seltsam nur. Während des Kampfes hatte er die Schmerzen nicht gespürt.
»Jetzt bräuchte man eine Frau«, sagte Bronn mit einem Funkeln in den schwarzen Augen. Er schob die Stiefel in seine Satteltasche. »Nichts geht über eine Frau, wenn ein Mann seine blutige Feuertaufe erlebt hat, das kannst du mir glauben.«
Chiggen unterbrach seine Leichenfledderei gerade so lange, dass er prusten und sich die Lippen lecken konnte. Tyrion sah zu Lady Stark hinüber, die Ser Rodricks Wunden verband.
»Ich wäre bereit, wenn sie es wäre«,
sagte er. Die Reiter brachen in Gelächter aus, und Tyrion grinste und dachte, das ist doch mal ein Anfang. Später kniete er am Bach und wusch mit eiskaltem Wasser das Blut von seinem Gesicht. Als er wieder zu den anderen humpelte, sah er sich die Toten noch einmal an. Die erschlagenen Stammesbrüder waren magere, zerlumpte Männer, ihre Pferde knochig und von kleinem Wuchs, bei denen man jede Rippe erkennen konnte. Was Bronn und Chiggen ihnen an Waffen gelassen hatten, war nicht allzu eindrucksvoll. Schlägel, Keulen, eine Sichel. Er dachte an den großen Mann mit seinem Umhang aus Schattenfell, der mit einem zweihändigen Großschwert gegen Ser Rodrik gekämpft hatte. Doch als er die Leiche auf dem steinigen Boden liegen fand, war dieser Mann gar nicht so groß. Der Umhang fort, und Tyrion sah, dass die Klinge tiefe Kerben hatte und der billige Stahl von Rostflecken überzogen war. Kein Wunder, dass der Stamm 9 Leichen am Boden zurückgelassen hatte. Sie selbst hatten nur drei Tote zu beklagen, zwei von Lord Brackens Soldaten, Kohliket und Mohor und dazu Jück, ein seiner Mann, der mit seiner Attacke ohne Sattel einen solch verwegenen Auftritt hingelegt hatte.
»Ein Narr bis in den Tod«, dachte Tyrion.
»Lady Stark, ich rate euch, weiterzuziehen in aller Eile«, sagte Ser Willis Wode,
und seine Augen suchten wachsam durch den Spalt in seinem Helm die Klippen ab.
»Für den Augenblick haben wir sie vertrieben, aber sie werden nicht weit sein.«
»Wir müssen unsere Toten begraben, Ser Willis«, gab sie zurück. »Es waren tapfere Männer, ich werde sie nicht den Krähen und Schattenkatzen überlassen.«
»Die Erde ist zu steinig zum Graben«, sagte Ser Willis.
»Dann sammeln wir Steine, um sie damit zu bedecken.«
»Sammelt alle Steine, die ihr sammeln wollt«, erklärte Bronn. »Aber tut es ohne Chicken und mich. Ich weiß Besseres zu tun, als Steine auf toten Männern aufzuhäufen. Atmen zum Beispiel.«
Er sah den Rest der Überlebenden an.
»Jeder von euch, der hofft, bei Einbruch der Dunkelheit noch am Leben zu sein, reitet mit uns.«
»Milady, ich fürchte, er spricht wahr«, sagte Ser Roderick müde. Der alte Ritter schien in der Schlacht verwundet worden zu sein, beklagte einen tiefen Schnitt im linken Arm, und ein Speer hatte seinen Nacken gestreift. Er klang so alt, wie er tatsächlich war.
»Wenn wir hier bleiben, fallen sie mit Sicherheit wieder über uns her, und einen zweiten Angriff überleben wir vielleicht nicht.«
Tyrion konnte den Zorn in Kate ins Gesicht sehen, doch hatte sie keine Wahl.
»Dann mögen uns die Götter vergeben. Wir reiten gleich.«
Nun herrschte kein Mangel an Pferden mehr. Tyrion hob seinen Sattel auf Jücks gescheckten Wallach, der kräftig genug aussah, noch mindestens drei oder vier Tage durchzuhalten. Eben wollte er aufsteigen, als Larys an ihn herantrat.
»Gib mir diesen Dolch zurück, Zwerg!«
»Lasst ihn den Dolch behalten!«
Catelyn Stark sah von ihrem Pferd herab.
»Und sorgt dafür, dass er auch seine Axt wiederbekommt. Wir könnten sie gebrauchen, falls wir noch einmal angegriffen werden.«
»Seid meines Dankes gewiss, Lady«, sagte Tyrion und stieg auf.
»Spart ihn euch«, sagte sie schroff. »Ich traue euch nicht mehr als vorher.«
Sie war fort, bevor ihm eine Antwort einfallen wollte. Tyrion richtete seinen gestohlenen Helm und nahm die Axt von Bronn entgegen. Er dachte daran, wie er die Reise begonnen hatte, mit gefesselten Händen und einer Kapuze über dem Kopf, und kam zu dem Schluss, dass er sich enorm verbessert hatte. Lady Stark konnte ihr Vertrauen für sich behalten. Solange er die Axt behalten durfte, hatte er ihr etwas voraus. Ser Willis Wode führte sie an. Bronn übernahm die Nachhut. Lady Stark blieb zu ihrer Sicherheit in der Mitte, Ser Roderick wie ein Schatten neben ihr. Marillion warf Tyrion ständig mürrische Blicke zu, während sie so ritten. Dem Sänger waren ein paar Rippen gebrochen, seine Holzharfe und alle vier Finger seiner Spielhand. Doch war der Tag für ihn kein gänzlicher Verlust gewesen. Irgendwo hatte er einen Umhang aus Schattenfell gefunden, einen dicken, schwarzen Pelz von weißen Streifen durchzogen. Schweigend hüllte er sich hinein, und dieses eine Mal mangelte es ihm an Worten. Sie hörten das tiefe Knurren von Schattenkatzen hinter sich, bevor sie auch nur eine halbe Meile geritten waren, und später das wilde Fauchen, als die Tiere um die Leichen stritten, die sie zurückgelassen hatten. Marillion wurde sichtlich blasser. Tyrion ritt neben ihm.
»Memme«, sagte er, »reimt sich hübsch auf Gemme.«
Er gab seinem Pferd einen Tritt und ritt an dem Sänger vorbei zu Ser Roderick und Catelyn Stark. Sie sah ihn an, die Lippen fest zusammengepresst.
»Wie ich bereits sagte, als wir so rüde unterbrochen wurden«, begann Tyrion, »es gibt einen schweren Fehler in Littlefingers Fabel. Was immer ihr von mir glauben mögt, Lady Stark, eines kann ich euch versichern. Ich wette niemals gegen meine Familie.«